Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Also ich bin vielen Winzerinnen und Winzern begegnet, die dezidiert sagen, sie sind Christinnen und Christen. Und ich bin noch mehr Winzerinnen und Winzern begegnet, die irgendwie Spiritualität oder die eine Idee davon haben, dass es mehr gibt in unserem Universum als das, was wir sehen.
Spaghetti Carbonara mit oder ohne Sahne, Nutella mit oder ohne Butter, zwei sehr kulinarische Glaubensfragen. Doch heute geht's um mehr. Dazu habe ich mir einen Mann vom Fach eingeladen. Ich spreche mit dem evangelischen Pfarrer Lukas Ganske über Genuss und Glaube und ob im Theologiestudium das Geheimnis von Wasser zu Wein verraten wird. Grüß Gott, lieber Lukas.
Hi, schön mit dir zu sprechen.
Ja, ne, ich habe dich extra mal ein bisschen förmlich begrüßt. Du bist ja demnächst dann auch Pfarrer in einer evangelischen Gemeinde, aber Glaubensfragen hin oder her, da kommen wir noch früh genug dazu. Starten wir mit einem abgewandelten Zitat aus Faust. Nun sag, wie hast du's mit der Carbonara?
Ich esse tatsächlich ganz selten Carbonara, weil meine Frau das nicht mag. Deshalb esse ich die, wenn ich eingeladen werde und dann aber sehr gerne. Und dann nehme ich es aber wie immer, wenn ich zu Gast bin, wie es die Gäste am liebsten machen.
So soll es sein. Nee, sehr schön. Ja, grundsätzlich hat das Kulinarische und diese Glaubensfragen, die ich ja eingangs schon erwähnt habe, doch auch sehr viel Ähnlichkeit zur Religion. Glauben ist ja manchmal auch oder oftmals auch Auslegungssache. Wie siehst du das?
Ja, also steile These. Im einen Fall geht es nämlich um Geschmack und im anderen Fall geht es doch irgendwie, so behaupte ich, um mehr. Aber an manchen Stellen mag das schon so sein, dass ja, dass die Sache mit dem Geschmack und die Sache mit dem Glauben Auslegungssache ist. Nein, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ich dem zustimmen möchte. Ich würde sagen, im Glauben geht es um mehr. Und beim Geschmack, ich habe deshalb gezögert, finde ich das sehr spannend, weil es auch dieses Sprichwort gibt, Geschmack ist subjektiv und dem widerspreche ich gerne. Ich glaube nicht, dass Geschmack subjektiv ist, sondern dass es gute Dinge gibt und das zeigt ja auch schon, also zum Beispiel Carbonara ist nicht umsonst so beliebt.
Das stimmt. Und auch ein beliebter Diskussionsgrund, wenn man online postet, dass man Carbonara gemacht hat, dann dauert es nicht lange, bis tatsächlich die Wellen hochschlagen, ob mit oder ohne Sahne, mit welchem Speck. Und sehr wahrscheinlich geht es dann noch weiter bis dahin, ist denn die Nudel auch noch tatsächlich al dente oder nicht? Nee, aber ich meine, es ist klar, steile These, die ich da zum Einstieg gebracht habe. Auslegungssache, klar, in irgendeiner Art und Weise hat man natürlich dann auch innerhalb der unterschiedlichen Glaubensrichtungen, in der Bibel natürlich da so Ansatzpunkte, die man so oder so interpretieren könnte oder so dann auch tatsächlich das Rezept seines Glaubens vielleicht zurechtlegt, ähnlich wie das dann halt bei einer Freestyle Carbonara ist, wo man sagt, das ist mir jetzt egal, ob Schwarzwälder Schinken oder italienischer Speck von der Schweinebacke da reinkommt.
Ja, also ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, weil ich mir nicht sicher bin, ob tatsächlich alles Auslegungssache ist. Auch da würde ich widersprechen. Ich glaube, nicht umsonst studieren wir Theologinnen und Theologen ziemlich lang dieses Fach und beschäftigen uns intensiv damit und streiten auch darüber klar, was irgendwie richtig und falsch ist. Und es gibt ja aber bei vielem auch einen Konsens. Also es gibt ja einen Konsens über bestimmte Glaubensthemen. Und da sind es dann eher die Einzelnen, bei denen man sich fragen kann, ob die gerade eine Geschmacksverwirrung haben.
Ja, auf alle Fälle. Liegt es natürlich immer, es liegt immer im Auge des Betrachters, so oder so, je nachdem. Wir haben uns im Vorfeld ja schon mal kurz ausgetauscht zu dem, was du bisher so gemacht hast, auch im kulinarischen Bereich. Deswegen habe ich dich ja auch zu diesem Thema mit eingeladen. Und du hast mir von einem spannenden kulinarischen, will sagen, biblischen Event erzählt, das du auch selbst kreiert, selbst entwickelt hast, selbst zusammengestellt hast. Du kochst oder hast gekocht, im Moment machst du das, glaube ich, ja nicht. Du kochst zum aktuellen Lesungstext, also zu der Bibelstelle, zu der eigentlich dann auch gepredigt werden würde, ein passendes Menü. So predigst du ja eigentlich als Pfarrer nicht nur im geistlichen, sondern auch im kulinarischen Sinn. Aber erzähl doch einfach mal, wie es dazu kam, wie sowas abläuft, damit man da mal ja ein bisschen Butter bei die Fische kriegt.
Ja, also ich würde sagen, das war das große Projekt meiner Studiezeit. Ich habe auf Netflix diese Serie angeschaut, Chef's Table, die ich absolut empfehlen kann. Und da wurde eine amerikanische Köchin mit französischen Wurzeln vorgestellt, die anstelle einer Karte hat sie ein Gedicht auf dem Tisch stehen. Und das fand ich irgendwie inspirierend, weil warum muss das immer irgendwie so von oben nach unten, jetzt kommt das und dann kommt das. Und es war irgendwie interessant, ihr da auch zuzuschauen und zuzuhören, wie sie die Dinge angeht. Und dann dachte ich, also ich nehme an, sie wird kochen und dann schreibt sie ihr Gedicht, das dann auf den Tisch kommt. Und ich dachte, das muss auch andersrum gehen. Also wieso soll man nicht aus einem Text ein Menü entwickeln? Und so war dann die Idee geboren, Bibeltexte zu nehmen. Und ich habe mich da intensiv und lange dann damit beschäftigt. Und manche Texte, die schreien ja quasi förmlich danach, gekocht zu werden. Also wenn es um so Klassiker wie die Hochzeit zu Kana geht oder sowas wie ein Abendmahl oder ein Passamahl irgendwie in einem Text mit drin steckt, dann ist es ganz einfach. Oder es gibt natürlich auch den Klassiker mit dem Linsengericht im Alten Testament. Die sich auskennen, werden sich sofort irgendwie, oder haben sofort was vor Augen. Also die Bibel ist ja voll mit Essensgeschichten oder Gastgeschichten. Und ich wollte aber den Text, also einen Text wählen, bei dem das nicht unbedingt sofort offensichtlich ist. Sonst schien mir die Sache irgendwie auch zu simpel. Und genau, hab dann Predigttexte ausgesucht und einfach mal überlegt. Und das erste Mal, als ich das gemacht habe, war das nicht gleich der ganze Text, sondern da waren das einzelne Elemente, die mal auf den Teller kamen. Ich habe mit meiner Frau in der Küche dann ausprobiert und wir haben einfach ein bisschen drauf losgekocht, ein bisschen experimentiert und das war cool, es hat Spaß gemacht. Und dann haben wir beschlossen, ich vor allem, ich habe sie überzeugt, dass sie mitmacht. ich habe dann beschlossen, Leute einzuladen und so ein Menü zusammenzustellen und dann einen Abend lang eine Bibelstelle zu kochen. Und insgesamt gab es 4 oder vielleicht auch 5 Abende. Und es war so Supperclub-mäßig, die Leute kamen und es gab so einen Richtwert irgendwie, das darf man gar nicht sagen, 35 € oder so hat dann da der Abend mit 5 Gängen und Gruß aus der Küche gekostet. Und genau, verdient habe ich daran nichts, aber Spaß hat's gemacht.
Das denke ich mir. Das ist total spannend, einfach dann auch mal einen anderen Zugang zu einem Essen oder zu Gerichten zu bekommen. Hast du vielleicht von einem dieser Abenden noch so einen besonderen, herausfordernden oder inspirierenden Text, von dem du was erzählen kannst, der dich sehr kulinarisch auch inspiriert hat und den du dann auch interpretiert hast?
Ja, also ich fand am besten Offenbarung, ich glaube so Offenbarung 6. Und da geht es darum, wie im Himmel Jesus irgendwie angebetet wird, und es ist ein krasser Text, weil Offenbarungen sind immer irgendwie krasse Texte, die sind uns nicht so zugänglich, und ich fand diesen Zugang übers Essen total cool, weil da stecken ganz viele Bilder und Ideen in diesem Text drin, die man dann einfach mal auf den Tisch bringen kann. Zum Beispiel heißt es da, die Gebete der Heiligen steigen wie Weihrauch zum Himmel. Und dann war für mich sofort klar, es muss Weihrauch vorkommen, aber das ist das Offensichtliche. Da steckt eigentlich noch viel mehr drin. Also wenn man diese Anbetung sich irgendwie vor Augen führt, dann ist das völlige Hingabe. Und ich habe da sofort an Altes Testament denken müssen, an diese Opfertraditionen, an das Erstgeborene wird irgendwie Gott hingegeben. Und dann gab es Taube auf zweierlei Art, weil die Taube ein typisches Opfertier war. Und überhaupt hat sich der ganze Teller so ums Thema Hingabe und Opfertraditionen gedreht. Und für mich ist aber immer das Spannendste gewesen, was am Tisch dann passiert, wenn die Leute da irgendwie, ich habe dann den Vers vorgelesen oder den Teil, der gerade jetzt auf dem Teller liegt und gar nicht arg viel dazu gesagt oder eigentlich gar nichts dazu gesagt und die Leute erstmal mit diesem Essen, man könnte sagen allein gelassen, aber sie waren ja nicht allein, sitzen ja 6 Leute da am Tisch, und die Gespräche dann aus der Küche zu hören oder dann auch wieder ins Gespräch mit einzutauchen, das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor und interessant, wenn man dann eben biblische Geschichten, biblische Texte durch Essen erlebbar macht. War das dann auch schwierig, gleichzeitig dann so auch so eine offene, spirituelle, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, Atmosphäre zu schaffen, dass die Gäste sich dann auch da ausgetauscht haben drüber und ins Gespräch gekommen sind?
Also, dass nicht so viele Leute bei mir am Tisch waren, hab's ja schon gesagt, 6 Leute saßen da an einem Abend dann bei uns, weil wir einfach in der Studentenbude nicht mehr Platz hatten, war das relativ schnell sehr familiär und sehr unkompliziert, auch wenn die Leute sich nicht kannten. Also die Gruppen waren bunt gemischt, meistens kannten sich irgendwie 2 oder 3 dann schon, aber auch ich kannte da nicht immer alle Leute, die bei uns da am Tisch saßen. Und trotzdem war es schnell familiär und unkompliziert. Und trotzdem wollte ich, dass das auch einen, ich würde nicht sagen gottesdienstlichen Charakter, das wäre zu viel, aber irgendwie, dass man merkt, es geht hier mehr als um einfach nur zusammenzusitzen und zu essen. Und deshalb habe ich den Eingangsteil sehr bewusst gestaltet mit Votum, also im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sind wir hier zusammen und dürfen wir zusammen Abendessen. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen und dann nach dem Gruß aus der Küche den Bibeltext vorgelesen am Stück. Und das hat schon so eine Atmosphäre geschaffen, die gezeigt hat, das ist irgendwie mehr als einfach nur ein Restaurantbesuch oder man sitzt bei irgendwem halt zum Abendessen.
Waren das dann auch alles Menschen, die ja mit Religion irgendwie was am Hut hatten? Oder waren da auch Menschen dabei, die das einfach mal interessiert hat, auf diese Art und Weise einen Abend, ein Essen zu verbringen und eventuell auch einen Impuls daraus mitzunehmen?
Also es war sehr spannend für mich. Die meisten Leute, die da mit am Tisch saßen, hatten irgendwie was mit Kirche zu tun. Also kannte ich vom Theo-Studium oder darüber hinaus dann irgendwie aus meiner Bubble halt. Aber es gab auch mindestens 2 Abende, an die ich mich erinnere, wo Leute mit am Tisch saßen, die eher eine kritische Haltung der Kirche vor allem gegenüber hatten. Und das war sehr spannend, das irgendwie wahrzunehmen, auch im Gespräch. Also ich erinnere mich noch einmal sehr gut, da hat jemand zur Begrüßung quasi schon gesagt, ihm geht's ums Essen. Und dann war es trotzdem schön zu sehen, dass über dieses Medium Essen die Person total cool in das Gespräch integriert war und dabei aber persönlich auf einer gewissen Distanz bleiben konnte. Aber das war jetzt nicht, also die Person war nicht ausgeschlossen an diesem Abend, konnte bestimmte Dinge irgendwie mit auch im Gespräch anknüpfen und beitragen. Und man hat aber trotzdem deutlich gemerkt, ja, da geht es jetzt irgendwie, oder die Person hat so ihre Herausforderungen mit dem christlichen Glauben und vor allem mit der Art und Weise, wie die anderen am Tisch die Bibel verstehen, nämlich als Wort Gottes. Und das war, da war schon auch ein Unterschied zu merken, aber es war schön, weil alle konnten zusammen am Tisch sitzen und es war jetzt nie irgendwie unangenehm oder irgendwie so, dass man dachte, oh, ich will hier lieber den Raum verlassen.
Nee, und ich meine, ich war ja nicht dabei, ich stelle mir das nur vor, dass es ja auch einfach mal jeweils von beiden Seiten auch interessant ist, dann in den Austausch auch zu kommen, weil das passiert ja nicht häufig, weil du es ja gerade auch gesagt hast, man ist ja oftmals in seiner Bubble, in seiner Blase so drin und kriegt da gar nicht so viel mit. Ich denke auch, das könnte durchaus oder ist sicherlich auch ein gutes Format, einfach mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ja Glauben so oder so interpretieren, da bin ich jetzt nochmal von meinem Eingang, oder Glauben eben anders leben. Und ja, das Schließende oder das Verbindende ist dann zwar dieses Essen, aber man diskutiert und spricht ja auf einer ganz anderen Basis dann miteinander. Gab es da irgendwo, du hast ja gesagt, du hast das jetzt in deiner Studizeit gemacht, gab es da auch irgendwo mal Interesse aus einer Gemeinde heraus, dass die gesagt haben, hey, sowas könnte man ja auch mal in der Kirchengemeinde machen.
Oh ja, das gab es viel zu oft. Ich sage dann immer, bei 5 Gängen brauche ich 5-mal Porzellan und damit kommt jedes Gemeindehaus an die Grenzen. Und ich glaube nicht, dass das ein Konzept ist, was, ich sag mal, klassisch in Kirchengemeinden umgesetzt werden kann. Wo ich mir sowas irgendwie vorstellen könnte, wäre, wenn ein Restaurant irgendwie Bock hat, sowas mal zu machen, dann da gemeinsam mit einer professionellen Küche sowas zu erarbeiten und dann da mal, was weiß ich, eine Serie zu machen. Das lohnt sich natürlich dann nicht für einen Abend, sondern irgendwie, was weiß ich, 3 Monate lang jeden Sonntagabend machen wir das als Special-Veranstaltung oder so. Sowas könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass das funktionieren könnte und finde es dann auch ganz interessant, wie da Kirche und Gastronomie vielleicht zusammenkommen könnte. Aber ja, in Kirchengemeinden schwierig.
Ja, ne, aber es ist ja sehr, sehr, sehr spannend und mal schauen, ob ja vielleicht irgendwo dann nochmal dieses Format mit dir auftaucht, wer weiß, ne? Jedenfalls, Genuss und Glaube verbindet dich ja nicht nur mit deinem genusskulinarischen Event in deiner eigenen Küche, sondern ja durchaus auch in flüssiger Art und Weise. Deswegen habe ich dich ja natürlich auch eingeladen, weil das ein weiterer Grund ist. Wer dich kennt, weiß, dass du neben Theologie auch den Wein studiert hast. So kann man es eigentlich auch sagen. Du hast einen WZ3-Kurs abgeschlossen. Wie kam denn das zustande? Hast du dich da schon immer dafür interessiert und wolltest dann auch mal entsprechend dieses Business studieren?
Also zu WSET kam ich, weil es möglich war. Also wer in Deutschland die klassische Sommelier-Schiene fahren möchte, braucht gastronomische Vorbildung. Die habe ich nicht, zumindest nicht genug. Und deshalb habe ich WSET gemacht. Das war cool. Da habe ich viel gelernt und ich kam zum Wein über meine Großeltern, ich würde sogar sagen, ich kam zum Genuss über meine Großeltern, hat bei meinen Großeltern immer gut gegessen, die hatten einen Weinbaubetrieb, ich habe meine Jugend im Weinberg verbracht und mir da ein Taschengeld verdient und dort aber auch irgendwie gelernt, dass zu der Arbeit im Weinberg auch das Genießen gehört. Mein Opa war dann immer der, der gesagt hat, so, heute ist genug gearbeitet, die Oma, die macht uns ein Feschper und wir gehen noch an Breitenauer See und hängen die Angel ein bisschen ins Wasser und genießen den Abend. Auch für sowas muss Zeit sein. Und das habe ich sehr geschätzt. Und genau, so kam ich aber zum Wein vor allem und im Studium habe ich festgestellt, die Studis trinken halt unterstes Regalfach. Nicht alle, aber viele. Und da habe ich mal eine Weinprobe gemacht und aus einer Weinprobe wurden dann viele. Und ja, so kam eins zum anderen.
Ja, und laut Definition des Abschlusses bist du nach Abschluss des WZ3 Level Award in Wines, wie es ja offiziell heißt, sind sie nicht nur in der Lage, Weine fachkundig und analytisch zu verkosten, sondern können ebenfalls Faktoren bestimmen, die Stilqualität und Preis beeinflussen. Ja, ist das wirklich so? Bist du in der Lage, genau das jetzt zu tun?
Ich wollte gerade sagen, du hast dich gut vorbereitet und weißt jetzt mehr über WSET als ich. Also die Ausbildung ist schon darauf ausgelegt, die Marktrelevanz zu kennen und sich in den gängigen Weinregionen und Weinstilen sicher zu bewegen. Und meine Ausbilderin hat mir damals empfohlen, ich soll mal in einem Discounter mich durch das Sortiment probieren, weil das marktrelevant sei und nicht das, was ich gerne trinke. Da wusste ich ja auch nicht alles, was an dieser Ausbildung einem beigebracht wird, ist das, was ich unbedingt wissen möchte.
Ja, normalerweise ist das ja was für Weinexperten, die sich irgendwo bewegen wollen. Du hast das aus aus privater Neugier, ne, dann auch so intensiv gemacht. Wie hat denn jetzt dieser Kurs deine Sicht auf Wein und auch auf auf die Bedeutung für das Genusserlebnis Wein beeinflusst?
Also ich habe das nicht nur aus privatem Interesse gemacht, sondern mein Ziel war, oder ich war da im Theo-Studium gerade schon irgendwie an so einem Punkt angekommen, an dem ich mir Fahrberuf nicht richtig vorstellen konnte, weil da muss man so die eierlegende Wollmilchsau sein. Also man muss in die Schule, man muss Kirchengemeinderatssitzungen leiten, Gottesdienste machen und ist bei Menschen in ihren größten Krisensituationen, nämlich dann, wenn Menschen sterben, auch bei den schönen Momenten, wenn man heiratet oder Kinder bekommt oder so, aber irgendwie, man ist überall und man soll so alles und nichts können. Und das hat mich richtig genervt und deshalb habe ich gesagt, ich will was anderes machen und Wein war da gerade sehr präsent in meinem Leben. Ich habe da einfach wahnsinnig viel Weinproben gemacht und das war schon auch ein Grund zu sagen, ich gehe professionell in die Weinrichtung und habe dann, also ich habe meine Ausbildung finanziert, indem ich in einer Weinhandlung gejobbt habe und aber auch festgestellt, dass das Business richtig hart ist, also wir haben es in der Kirche schon auch echt gut.
Also nicht nur ganz privat. Aber hat letzten Endes dieser Kurs dann auch so für dich die Sicht auf Wein und das Genusserlebnis Wein dann auch beeinflusst und verändert? Weil man geht ja schon sehr technisch an diese Sache heran.
Ja, also es gab so ein paar Schlüsselmomente, die mir irgendwie gezeigt haben, wie krass unsere Sinne irgendwie beeinflusst werden können. Also wir hatten einmal eine Blindverkostung mit verschiedenen Schaumweinen vom Easy Peasy, Rotkäppchen Mumm, was auch immer, bis zum Champagner oder tollen Cava oder so. Sechs verschiedene Schaumweine im Glas und wir sollten einfach mal frei raus, was wir gerade so irgendwie wahrnehmen und wie wir die einordnen würden, Marktrelevanz. Was kostet diese Flasche wohl? Wo kommt die her? Wer könnte die kaufen? In was für einem Laden steht die so? Das waren die Fragen. Und das hat mich krass beeindruckt, weil neben mir saß eine junge Frau, die war überzeugt, dass diese als eine Glas auf alle Fälle ein toller Prosecco im gehobenen Segment aus Italien ist. Und das war am Ende Mumm. Oder Rotkäppchen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das spielt keine Rolle. Also wirklich Basis, absolute Basis. Und wir sind mit unseren Sinnen schon sehr beeinflussbar. Und was ich da gemacht habe und was mich dieser Kurs schon auch sehr gelehrt hat, ist, das zu trainieren, die Sinne irgendwie zu schulen, bewusst durchs Leben zu gehen. Also wie oft gehen wir, wenn wir einen Spaziergang durch den Wald machen, auch mal zwei Schritte unter die Bäume und nehmen so eine Handvoll Erde und riechen das oder die Blätter oder das Laub. Oder wenn wir Pilze in der Küche zerlegen, sind es meistens Champignons, aber wie riechen eigentlich so Waldpilze oder so? Und das war eine Zeit, da habe ich mich da schon sehr intensiv damit beschäftigt. Und da würde ich schon sagen, das hat auch den Blick auf Wein nochmal verändert.
Ja, bleibt da die Leidenschaft auch irgendwann auf der Strecke, weil man dann, sobald man ein Glas Wein probiert, erstmal reinriecht, reinschmeckt und versucht zu analysieren, anstatt einfach nur zu genießen?
Ja, das war... Ich verstehe die Frage so, aber das war während dem WSET überhaupt kein Problem. Da habe ich es geliebt, mich irgendwie da reinzufuchsen, auch in diese Themen irgendwie einzuarbeiten. Das kam später. Und zwar im letzten Sommer war ich ganz viel im Wein nochmal unterwegs, weil wir so ein Praktikum machen mussten. Und ich habe das beim Verband Deutscher Prädikatsweingüter gemacht und habe da wahnsinnig viel Weingüter gesehen, Weine getrunken, tolle Menschen kennengelernt. Und nach dieser Zeit habe ich schon auch gemerkt, wie krass bewertend oder wertend das Verkosten ist. Also selbst das private Verkosten, da überlege ich mir, wie schmeckt der, zu welchem Anlass könnte der passen. Und das sind so viele Kategorien, in die das dann reinpasst, man das irgendwie einsortiert, wo ich so dachte, boah, hey, trete mal einen Schritt zurück, macht dir das jetzt gerade Spaß? Kannst du das wirklich genießen und einfach gut sein lassen? Und da habe ich ein ein bisschen gebraucht, irgendwie mal so ein, zwei Wochen mit ohne Wein. Und dann auch einfach so ein, zwei Abende mit guten Freunden, wo man eine Flasche aufmacht und auf nichts achtet. Nicht auf was die kostet, weil Geld ist ja beim Wein auch so ein Thema. Und es hängt auch manchmal mit dem Genuss zusammen. Also wenn die Flasche zu teuer ist und zu schlecht schmeckt, kann ich es plötzlich nicht mehr genießen. Und andersrum, mancher Wein für zu wenig Geld schmeckt halt einfach nicht und kann auch gar nicht funktionieren. Das macht dann einfach niemandem Spaß, also weder mir noch dem Winzer oder der Winzerin. Der Einzige, der daran verdient, ist der dazwischen sitzt, der Händler. Aber da hat es mir geholfen, wie so einen Schritt zurückzutreten und mich zu fragen, ja, kann ich das genießen und kann ich einfach die Flasche aufmachen und es macht mir Spaß und es ist schön, mit Leuten hier an einem Tisch zu sitzen und ich muss nicht tief fachsimpeln, sondern kann einfach Spaß haben und ja, das ist für mich tatsächlich wieder sehr wichtig geworden und auch wenn ich irgendwie Weinproben mache, da habe ich das schon immer so, dass ich jetzt nicht irgendwie der bin, der vorne hinsteht und den Leuten jetzt erzählt, was sie da riechen müssen, weil also wir haben alle selber eine Nase und das ist auch das, also das ist nicht subjektiv, würde ich sagen, aber es ist die Frage, wie bin ich geprägt? Also weiß ich, wie Maulbeeren riechen? Also wenn ich nicht weiß, wie die riechen, dann rieche ich die halt in dem Glas nicht, auch wenn sie da sind. Wenn ich jetzt wochenlang durch den Wald gegangen bin und immer an den Blättern und der Erde gerochen habe, dann finde ich die da deutlich einfacher irgendwie im Weinglas. Und deshalb bin ich niemand, der jetzt irgendwie vorne ran steht und den Leuten erklärt, dass da jetzt irgendwie Maulbeeren im Glas sind, sondern mir geht es da eher um die Geschichte, um die Menschen dahinter, um wie ist dieser Wein gemacht. Und ich erzähle oft auch so ein bisschen von meiner Leidenschaft, was begeistert mich jetzt vielleicht gerade an dieser einzelnen Flasche oder überhaupt am Wein.
Ja, das ist tatsächlich auch so, und so nehme ich es auch wahr, sobald irgendjemand sagt, das riecht nach dem oder dem, dann riecht es auch direkt jeder. Und das ist ja viel interessanter und spannender, einfach zu hören, was die einzelnen Menschen, Personen wahrnehmen. Entweder nehmen sie was wahr oder sie sagen auch einfach, ach, der schmeckt mir, das reicht ja dann auch, ne? Und das ist ja sogar manchmal sogar noch wichtiger, als einfach zu hören, der riecht hier so und so und da haben wir auch noch ein bisschen Holz oder was weiß ich. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und es ist so, wie du sagst, wenn man da drauf trainiert ist, dann hat man natürlich einerseits die Gerüche auch in der Nase, aber zweitens auch das Vokabular griffbereit. Weil das ist ja natürlich da auch einfach sehr, sehr viel, was da ausgepackt wird und ausgebreitet wird. Jetzt hast du es mir schon ein bisschen du hast mir schon ein bisschen vorgegriffen. Du hast nämlich von deinem Praktikum beim VDP erzählt. Das hast du während deines Vikariats gemacht. Drei Fragen dazu. Erstens, kurz erklärt, was ist ein Vikariat, weil das nicht unbedingt immer jeder gleich mal weiß. Zweitens, wieso ist so ein Praktikum überhaupt Bestandteil eines solchen Vikariats? Und die Frage 3 schiebe ich dann danach.
Ja, Vikariat ist die Ausbildung zum Pfarrer, also ganz ähnlich wie bei Lehrerinnen und Lehrern studieren wir und haben dann 2,5 Jahre praktische Ausbildung. Da lernt man alles von wirklich mal auf der Kanzel stehen und predigen, bis hin zu Bestattungen, was muss ich beachten, aber auch die Dinge im Hintergrund, die keiner sieht, wie ist es mit der Verwaltung, da lernen wir nicht alles, weil das ist so viel, das passt leider nicht in 2,5 Jahre. Und ja, viele andere Dinge, die da irgendwie mit dazugehören, Schulunterricht, Konfi-Unterricht, Kirchengemeinderatssitzungen, und leider auch viel zu viel Geldfragen. Aber ich glaube, es ist klar, was ein Vikariat ist. Und zu diesem Vikariat gehört es auch, ein Praktikum zu machen. Das gehört zumindest noch dazu. Das Vikariat wird gerade überarbeitet und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich fällt dann diese große Praktikumsphase raus. Ich bin froh, dass ich das machen durfte. 8 Wochen einfach nochmal was ganz anderes. Und da geht es darum, den Horizont zu erweitern, mal rauszublicken und zu sehen, wie läuft das Leben in Firmen, in Organisationen, in den anderen Bereichen unserer Gesellschaft oder unseres Lebens. Also wir haben auch wirklich im Kurs ganz unterschiedliche Felder bespielt, Meine Frau war bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, ein Kollege von mir war in Stuttgart, ging um Regierungsgeschäfte und solche Themen. Eine Kollegin war bei VD, Textilhersteller, also ganz bunt. Und ich sehe das als große Bereicherung, da einfach nochmal was ganz anderes zu sehen. Und ich habe mir aber bewusst was ausgesucht, was mir wirklich auch Spaß macht und wo ich von vornherein weiß, das kann nicht schlecht werden. Und auch die Zeit habe ich mir so zusammengestellt. Also ich war mit dem Dachzelt unterwegs und habe direkt die Winzerinnen und Winzer besucht und für den VDP Interviews durchgeführt zum Thema Werte, Wertegemeinschaft, was verbindet die Weingüter mit dem Verband, wie wirkt der Verband auf die Weingüter ein. Und es war eine coole Zeit.
Ja, da bist du ja mit vielen schillernden Winzerinnen und Winzern in Berührung gekommen. Wie haben sie denn auf dich und deine Fragen, die du da dabei hattest, reagiert? Da kommt so ein Theologe und stellt irgendwelche Fragen und außerdem kennt er sich auch noch mit Wein aus. Ist ja schon eine sehr seltsame Kombination.
Ja, also ich glaube, es ist für die VDP-Weingüter nicht ganz unüblich, dass sie mal befragt werden. Also der Verband ist an Qualität interessiert und es gibt Umfragen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Aber in diesem dezidierten Wertebereich, also so Soft Skills werden schon mal abgefragt, aber so dieser Wertebereich, das hatte ich den Eindruck, das passiert nicht ganz so oft. Und ich hatte wahnsinnig viele gute Gespräche und immer den Eindruck, doch wirklich in jedem Weingut, dass ich den Pfarrerbonus habe. Also man hat super offen mit mir gesprochen und es ist nicht selten mal das Wort gefallen, vielleicht könnte man das aus dem Transkript dann bitte rausnehmen. Das ist jetzt nicht für alle Ohren bestimmt, meistens hat man es so irgendwie gesagt. Und ich habe dann tatsächlich auch im Transkript die Dinge einfach geschwärzt, falls da Leute irgendwie Namen genannt haben oder Themen angesprochen haben, die einfach nicht für jeder Mann und jeder Frau bestimmt sind.
Ja, nee, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Es ist natürlich auch sehr spannend, wenn dir mit Offenheit da so begegnet wird, wenn es um das Thema Werte geht. Sind denn Winzerinnen und Winzer besonders gläubige Menschen?
Ja und nein. Also mein Eindruck war, es sind Menschen, die eine Idee davon haben, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Dinge wachsen und gedeihen und dass man abhängig ist von Natur und Umwelt und möglicherweise auch von mehr. Also ich bin vielen Winzerinnen und Winzern begegnet, die dezidiert sagen, sie sind Christinnen und Christen. Und ich bin noch mehr Winzerinnen und Winzern begegnet, die irgendwie Spiritualität oder die eine Idee davon haben, dass es mehr gibt in unserem Universum als das, was wir sehen. Das war auf jeden Fall so.
Ja klar, ne, da gibt es natürlich, weil du sagst, sie arbeiten mit der Natur, sie leben mit der Natur, sie leben von der Natur. Gibt es natürlich da unterschiedliche Ansätze auch, ne, von biodynamisch bis hin zu. Und auch da gibt es natürlich dann sicherlich in irgendeiner Art und Weise Glaubensfragen. Die einen Winzer werden sagen, oh Gottes Willen, und andere sagen, ja, genau das ist der richtige Weg. Jeder hat ja auch so seine eigene Philosophie, seinen eigenen Glauben, könnte man auch sagen, wenn man das Wort da bemüht, wie er den Wein oder wie Wein aus seiner Sicht, aus seiner Philosophie richtig gemacht wird. Sind die alle relativ tough oder hadern die auch manchmal ganz schön mit dem Naturschicksal, was da so vor einem steht, vor den Herausforderungen, die sie da auch stehen? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich habe so den Eindruck, Natur und vor allem klimatische Veränderungen beschäftigen die ganze Szene überall. Am krassesten waren in dem Bereich die Begegnungen mit den Winzerinnen und Winzern von der A, die einfach ist jetzt 2 Jahre her, glaube ich, wahnsinnig schreckliche Erfahrungen gemacht haben mit der großen Flut und sich da, glaube ich, noch, also es waren 2 Dinge, sie wussten, oder es wurde wahnsinnig viel Solidarität bekundet, also die Gemeinschaft auch über den VDP hinaus, das spielt an der Stelle dann keine so eine große Rolle, die ist wahnsinnig hoch und die Verbundenheit untereinander. Und zum anderen wissen die, dass sie wahnsinnig abhängig sind von der Natur? Und ich würde sagen, also bis dahin, dass ihr Leben ein Stück weit davon abhängt, dass so etwas nicht mehr passiert. Das ist mir an anderen Orten nicht ganz so intensiv begegnet, aber ich erinnere mich da zum Beispiel an ein Gespräch mit Maximilian Stiegler aus Baden, der sehr stark betont hat, also ich kann nichts dafür, dass ich hier so gute Weine mache. Dafür können meine Großeltern, meine Urgroßeltern, was, die haben die guten Lagen gekauft und eigentlich, ich kann überhaupt nichts dafür, dass ich die guten Lagen heute besitze. Und das geht auch noch weiter. Er sagt auch, er kann auch nichts dafür, dass die Lagen immer noch die guten sind, weil das kann sich auch mal ändern. Also wenn das Wetter zu heiß wird oder sich die Gegebenheiten vor Ort so verändern durch Trockenheit oder so, dann sind plötzlich die guten Lagen vielleicht nicht mehr die guten Lagen. Mhm.
Ja, das ist in der Tat so. Da ist halt vieles auch im Wandel. Was hast du für dich aus dieser Praktikumszeit jetzt mitgenommen, was du vielleicht auch jetzt in deinen Fahrberuf übertragen kannst, mitnehmen kannst?
Ich habe mich da ja vor allem mit Werten beschäftigt und habe für den VDP untersucht, inwiefern die Weingüter die gleichen Werte haben wie der Verband und was verbindet. Und darüber hinaus gibt es vielleicht auch Werte, die bewusst von anderen Verbänden oder Weingütern abgrenzen. Und das fand ich nochmal sehr interessant, darüber nachzudenken, was verbindet denn uns als Christinnen und Christen? Was verbindet uns als evangelische Kirche, als Landeskirche Württemberg? Sind es wirklich die Werte oder ist es nochmal was anderes? Also ich würde sagen, es ist was anderes, es muss auch was anderes sein und daraus werden Werte abgeleitet oder entwickelt. Es ist der christliche Glaube, es ist das Evangelium, es sind so große Worte, die man dann da irgendwie nennen kann. Oder es ist Jesus Christus, man könnte auch die Person irgendwie nennen, die uns verbindet. Und dann fand ich sehr interessant, wie grenzen wir uns zum Beispiel von anderen Glaubensgemeinschaften ab oder von anderen Religionen ab und was passiert da? Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht und festgestellt, also zum Beispiel glaube ich, ist total wichtig, dass wir viel mehr ökumenisch noch zusammenarbeiten und auch nicht gleich irgendwie Angst haben, wenn wir mit freikirchlichen Bewegungen in Berührung kommen, sondern da eine große Gelassenheit. Die Werte mögen vielleicht andere sein, aber an der Stelle würde ich sagen, das, was uns verbindet, ist doch eigentlich das Gleiche.
Die Schnittmenge ist irgendwo schon vorhanden, wie du's richtig sagst. Jetzt übernimmst du ja demnächst deine neue Kirchengemeinde. Ist das korrekt?
Ja, ist korrekt, ja.
Ja, es ist natürlich auch so ein erster großer Schritt. Hand aufs Herz, wirst du deinen eigenen Messwein mitbringen?
Nein, das darf ich auf gar keinen Fall machen. Also Wein fürs Abendmahl, der ist, glaube ich, dort schon gesetzt. Und vor allem, wenn es um Abendmahl geht, da bin ich tatsächlich ein Freund des Traubensafts. Gar nicht, weil ich da den Wein nicht mag. Also ich liebe es, Abendmahl mit Wein zu feiern, aber es gibt zu viele Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen und ganz berechtigt keinen Alkohol wollen. Und deshalb, auch wenn wir mit Wein feiern werden, wird es immer Traubensaft geben als Alternative. Und ich werde nach Klebronn kommen. Da gibt es eine große Winzergenossenschaft vor Ort. Und wenn ich es richtig weiß, dann liefert die auch den Wein für das Abendmahl. Da mische ich mich nicht ein.
Nee, man sollte sich nicht mit den örtlichen Winzern verscherzen.
So ist es.
Ja, herzlichen Dank. Das war ein total spannender Austausch mit dir. Ein bunter Teller, ein buntes Glas voller Gedanken und ja, auch tolle Inspirationen, bestimmte Dinge im Genuss einfach auch mal vielleicht mit einer spirituellen Seite, mit einer Glaubensseite oder auch mit Glaubensfragen zu verbinden und mal ein bisschen anders darauf zu schauen. Herzlichen Dank, lieber Lukas, für diese Einblicke, die du uns hier gewährt hast und natürlich auch für diese wunderbare Verbindung von Kulinarik und Glaube.
Vielen Dank dir. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.